Wenn ich zuhöre, wie der Fritz diesen Text liest, dann geht mir das wirklich, das geht euch sicherlich ähnlich, sehr zu Herzen, wenn man weiß, dass er seine Tochter im Teenie-Alter verloren hat und so einen Text von hier vorne lesen kann. Und dann ist die Frage wirklich berechtigt, was ist das für ein Gott? Wie geht sowas? Wir haben uns in den letzten Sonntagen intensiv damit beschäftigt, warum lässt uns Gottes Liebe leiden? Und heute Morgen haben wir die letzte Predigt in dieser Reihe und die soll und wird ganz bewusst auch von Hoffnung geprägt sein. Damit ihr den Zusammenhang habt, vielleicht noch ganz kurz als Rückschau. Der Simi hat vor 2 Wochen darüber gepredigt und uns erklärt, dass Leid immer auch etwas mit Gottes Liebe zu tun hat. Gott ist ein liebender Gott, er ist kein Diktator, der uns irgendetwas aufdrückt, sondern wir als Menschen haben immer die freie Wahl, wie wir darauf reagieren. Und diese liebende Offenheit, diese Freiheit, beide Wege wählen zu können, die beinhaltet auch die Möglichkeit des Leides. Das gehört einfach miteinander zusammen. Wer sich da mehr dafür interessiert, geht doch einfach auf unsere Website. Dort könnt ihr die Predigt auch nochmal nachhören. Das war vor 14 Tagen. Am letzten Sonntag hat uns Paul so fantastisch nahegebracht, finde fast kein Wort dafür, wie Jesus an unserer Seite steht und wie Jesus eben nicht im Himmel im Liegestuhl sitzt, so hat er erzählt, und Calpurnia trinkt und das Leben genießt, weil er ja im Himmel und im Paradies ist, sondern dass er an unserer Seite steht und dass er mitleidet und mitträgt. Wenn ihr euch diese Predigt anhören wollt, kann ich euch nur dazu raten, wenn ihr am letzten Sonntag nicht die Gelegenheit hattet, dann finde ich, das tut so gut zu wissen, dass Gott an meiner Seite steht, dass Jesus nicht weit entfernt ist, sondern dass er ganz nah an uns ist. Heute geht es um das Thema Hoffnung finden in der hoffnungslosen Zeit. Und ich habe mir gedacht, als ich das Thema gehört habe, ist ja voll der Widerspruch in sich. Also in einer hoffnungslosen Zeit kann ich ja gar keine Hoffnung finden. Weil wenn ich Hoffnung finde, dann wäre die Situation nicht hoffnungslos. Und trotzdem stimmt der Widerspruch irgendwo, weil es, glaube ich, genau das Gefühl trifft, das man oft hat, wenn man tief im Leid steckt, wenn man mittendrin steckt, wenn man irgendwo keinen Ausweg sieht, wenn das Leid einen fast erdrückt, dann hat man das Gefühl, es ist hoffnungslos und man kommt da nie mehr raus. Und so dieses Licht am Ende des Tunnels, das ist irgendwie nicht mehr sichtbar. Aber es stimmt eben nicht, die Situation ist nicht hoffnungslos, sondern wir können in der Situation Hoffnung finden. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht so wie die letzte Woche, da war es so richtig fett, neblig und kalt und November und -2 Grad und es hat geregnet und irgendwie, wenn dann noch irgendjemand erzählt, hey, die Sonne scheint, dann sage ich natürlich, ja Gott's noch, gell, da siehst du nichts von der Sonne, du frierst einfach und fröstelst vor dich hin, siehst nur den Nebel und alles drumherum. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn wir uns das angucken, wenn du im Flugzeug sitzt, über den Wolken, dann siehst du eigentlich die Realität. Die Sonne scheint. Das ist so. Brutal schön, gleißend hell, wenn du im Flugzeug sitzt. Und sie scheint auch jetzt, du siehst sie nicht. Draußen ist Schnee, ist trüb, aber die Sonne scheint. Und das ist irgendwo so, glaube ich, das Gefühl, das auch dieser Titel von der Predigt zusammenbringt. Du hast das Gefühl, es ist hoffnungslos, aber es ist eben nicht hoffnungslos. Aber man verliert sehr schnell die Sicht für die Sonne, die einfach trotzdem scheint. Und heute Morgen soll es ganz konzentriert um diese Sonne gehen, die scheint. Und wenn ich über die Sonne, die scheint, redet und so, dann würde ich jetzt Leid nicht irgendwo wegsprechen oder ignorieren. Das einzig Sichere im Leben ist der Tod. Das ist so widersprüchlich auch wieder, aber es ist wahr. Das ist das einzig Sichere, der Tod. Ich werde irgendwann sterben. Leid, Schmerz, Krankheit, das gehört einfach zum Leben mit dazu. Ich merke das jetzt schon deutlich, zum Beispiel an Rückenschmerzen, die ich irgendwie nicht loskriege. Mein Körper, der altert irgendwie. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht, dass irgendwann der Arm zu kurz geworden ist und ihr einfach nicht mehr lesen konntet. Und ich musste mir auch eine Gleitsichtbrille zulegen. Also Gleitsichtbrille, wenn du sowas aufhast, dann bist du definitiv alt. Das darf ich sagen, weil ich dazugehöre. Aber das ist etwas, das gehört zum Leben einfach mit dazu. Und ich weiß, die Gleitsichtbrille, das ist eine Kleinigkeit im Prinzip am Anfang. Das wird noch zunehmen, mein Körper wird abbauen. Irgendwann werde ich schlimmer leiden und irgendwann werde ich sterben und irgendwann werden meine Lieben vielleicht um mich herum leiden. Also das will ich nicht wegdiskutieren. Das gehört einfach mit zum Leben dazu. Und es ist dann sehr unterschiedlich natürlich, wie das auch endet. Kurt Hoffmann, einer aus unserer Gemeinde, der ist Mitte September gestorben. Der ist einfach an einem Herzinfarkt bei einer Runde um seinen Hof rum, wo er zu Hause war, wo er sich wohl gefühlt hat. Einfach auf einen Schlag gestorben und war daheim beim Vater. Ich habe mir gedacht, hey, sowas würde ich auch. Also einfach so, zack, weg und dann war es das. Mein Schwiegervater ist mit 96 Jahren gestorben, wirklich kann man sagen lebenssatt, er war auch Prediger gewesen. Und man hat gemerkt, in den letzten Predigten, die er gehalten hat, hat er immer über Engel gepredigt und da hat er über die Ewigkeit gepredigt und dann hat er über die Offenbarung gepredigt und so. Und man hat also schon richtig gespürt, da ist Sehnsucht, er wird nach Hause gehen und er ist dann auch mit 96 gestorben. Und die Beerdigung bei ihm, die war mehr, also man kann das immer schwer sagen, aber fast so eine Art Freudenfest. Also er ist gerne und mit einem reichen, erfüllten Leben gegangen und man hat an seiner Beerdigung, das war komisch für mich, aber man hat auch teilweise gelacht, Predigerkollegen, die irgendeinen Witz gemacht haben, ihn dargestellt haben und so. Das ist so schön, wenn das so geht. Aber es geht nicht immer so glatt und nicht immer so vielleicht schön. Ein Kollege von mir ist Mitte 20 mit Lymphdrüsenkrebs erkrankt und weniger als ein Jahr ist er mit Ende 20, Mitte 20 gestorben und das war dramatisch. Und wir haben an seiner Beerdigung ein Lied gesungen, das hieß We Believe in Another Kingdom. Also wir glauben an ein anderes Königreich. We believe in another world. Wir glauben an eine andere Welt. Und das hat ein Stück weit zumindest an der Stelle getröstet, weil wir wussten, er ist jetzt in diesem anderen Königreich, er ist jetzt in dieser anderen Welt. Und heute Morgen möchte ich mich mit euch ein bisschen beschäftigen, was ist diese andere Welt? Was ist dieses neue Reich, diese neue Welt, die Grund der Hoffnung? Ich glaube, es ist das Wissen, dass Gott seinen Kindern ewiges Leben mit ihm gemeinsam in seiner Herrlichkeit schenkt. Das ist eine großartige Hoffnung, die wir haben dürfen. Und der Hammer dabei, finde ich, ist, wenn wir das genauer anschauen in der Bibel, dieses ewige Leben, dieses ewige Zusammensein mit Gott, das fängt nicht später an unserem Tod irgendwann mal an, sondern die Bibel redet davon, dass das schon dann anfängt, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Das ist der Punkt, wo wir uns ihm zuwenden, dass das ewige Leben beginnt. Zwar noch im sterblichen Körper, aber schon da hat das ewige Leben begonnen. Ich lese euch ein paar Verse aus, wenn ihr Zeit habt zu Hause, lest mal Johannes 17. Johannes 17 ist ein Kapitel, wo Jesus mit seinem Vater über seine Jünger, über seine Kinder spricht. Das ist herzergreifend, welche Liebe spürbar wird. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also er sagt, darin besteht das ewige Leben, dich zu erkennen. Also dann, wenn wir Jesus erkennen, dann, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann fängt dieses wunderbare Leben an. Nicht irgendwann später, sondern dann, wenn wir uns ihm zuwenden. Ich lese euch noch weitere Verse daraus vor. Da heißt es, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir. Und ich in dir bin. Also ganz enge Gemeinschaft, die er da beschreibt. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Also ganz enge Gemeinschaft. Und diese enge Gemeinschaft steht dort, habe ich ihnen nun gegeben. Also nicht werde ich irgendwann später einmal, sondern die haben sie schon. Und zwar an dem Zeitpunkt, an dem sie sich zu Jesus gewandt haben. Da hat dieses wunderbare ewige Leben angefangen. Paulus beschreibt das später im Römerbrief. Und da erklärt er, wie der ganze Glaube an Jesus, wie das alles zusammenhängt. Er schreibt dort, und wen er, also damit meint er Jesus, von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Also der hat schon, das hat schon stattgefunden. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann hast du schon diesen Anteil an der Herrlichkeit, die Gott uns anbietet. Und Paulus schreibt dann weiter drüber, dass uns nichts diesen Anteil nehmen kann. Er schreibt: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, in unserem Herrn, schenkt. Also im Bild gesprochen, die Sonne scheint hinter dem Nebel. Du darfst es wissen. Du darfst es festhalten, du hast bereits ewiges Leben. Auch wenn wir spüren, dass unser Körper altert und dass wir vielleicht auch Leid an uns selbst oder bei anderen miterleben. Wir dürfen wissen, wir haben schon dieses ewige Leben. Und Paulus schreibt dann in einem der letzten Briefe aus dem Gefängnis an die Philipper, also er leidet selber, er steckt im Gefängnis und er sagt: Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Also unsere Heimat ist nicht Frauenfeld oder Pfien oder Riedersingen, Worblingen, sondern unsere Heimat ist der Himmel. Wenn ich einen Pass in der Hand halte, wenn du deine Idee in der Hand hältst, dann zeigt die Idee, dass du Staatsbürger der Schweiz bist, mit bestimmten Rechten, mit bestimmten Pflichten. Das ist ganz klar. Aber dein eigentliches Bürgerrecht, so drückt das Paulus hier aus, deine eigentliche Heimat, das ist der Himmel. Du bist Staatsbürger des Himmels. Das darfst du jetzt schon wissen und das kann dir im Prinzip niemand nehmen. Das finde ich ist wunderbar. Und ich glaube, das ist auch das, was man manchmal so rausspürt, wie zum Beispiel mein Schwiegervater, der lebenssatt stirbt. Der weiß, er geht nach Hause. Oder das vielleicht Trost bietet zu manchen älteren Menschen, deren Ehepartner vielleicht schon lang gestorben ist und sie wissen dürfen, mein Partner ist in dieser Heimat schon angekommen und ich weiß auch, wozu ich gehöre. Ich bin auch unterwegs zu dieser Heimat, zu diesem Platz im Himmel. Ich habe mir dann gedacht, Mensch, wie kann man den Himmel noch näher beschreiben? Das ist so schwierig, irgendwie das in Worte zu fassen. Einerseits wird der Himmel in der Bibel beschrieben als der lokale Ort, also das Firmament oben über uns. Die Bibel spricht zum Beispiel davon, dass Engel vom Himmel kommen und frohe Kunde bringen, Weihnachten naht und so. Also da ist das Bild, die Engel kommen vom Himmel. Oder Jesus in der Himmelfahrt, er fährt auf in der Wolke gen Himmel. Da wird das Firmament als Himmel bezeichnet. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Gott beschrieben als den allgegenwärtigen Gott, der völlig ortsungebunden existiert und eben nicht irgendwo da oben ist, sondern um uns herum. Man könnte also sagen, die Allgegenwart Gottes sprengt eigentlich diesen räumlich vorgestellten Platz da oben im Himmel. Man könnte sagen, der Himmel ist so die Welt Gottes. Im Gegensatz zu der lokalen Welt, die wir sehen. Und es gibt Punkte, an denen überlappen sich diese beiden Welten, wie zum Beispiel in der Himmelfahrt von Jesus, wo der direkte Übergang beschrieben wird. Der Himmel wird beschrieben als die Wohnung Gottes. Psalm 115, Vers 3 ist nur ein Beispiel dafür, da heißt es: Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Der Himmel ist aber nicht nur die Wohnung Gottes, sondern auch die Wohnung von Jesus. Da heißt es, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Der Himmel ist aber auch die Wohnung von den Engeln. Es ist beschrieben zum Beispiel: Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Also die scheinen da so eine WG alle zusammen oben im Himmel zu haben. Und es ist auch beschrieben, es ist eine Wohnung für uns. Philipper 3, Vers 20, da heißt es: Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Das ist der Vers, den ich vorher gerade gelesen habe, unser Bürgerrecht im Himmel. Also das ist die Heimat von Gott, von Jesus, von den Engeln und auch von uns. Und das ist schwer vorzustellen irgendwie. Und ich möchte euch noch zwei Stellen aus der Bibel lesen, denn ich glaube, dass die Bibel die verlässlichste Quelle ist, wenn es um diese Vorstellung des Himmels geht und nicht Philosophen oder Esoteriker oder so. Wir lesen in 1. Korinther 15, unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Und das spüren wir schon jetzt, wenn das Samenkorn langsam vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Also ganz neu und ganz anders. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach und wird es wahrscheinlich immer mehr werden. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Da brauchst du keine Lesebrille mehr. Da brauchst du keine Spritzen mehr, da brauchst du keinen Physiotherapeuten mehr. Da werden wir ganz neu mit einem neuen Leib mit die Gemeinschaft mit Jesus erleben, umgeben von seiner Gegenwart, von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist. Das ist wunderbar. Und ich möchte euch noch einen etwas längeren Text vorlesen, der in der Offenbarung auch noch versucht zu beschreiben. Johannes sitzt da und bekommt eine Vision und er versucht, das in Worte zu fassen, was er da sieht. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Also ich glaube, wenn wir das vor Augen haben, dann hilft uns das, Hoffnung zu finden in einer scheinbar hoffnungslosen Zeit. Ich glaube, dass das Kraft und Zuversicht uns gibt, auch wenn wir dann mal im Leid stecken, auch wenn Fragen hochkommen, warum lässt Gott das zu? Und was ist das für ein Gott? Das hilft uns. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem Alltag. Also ich kann mich noch erinnern, früher mussten wir, also es war wirklich mussten, mit meinen Eltern wandern. Und wenn wir dann so den ganzen Tag unterwegs waren irgendwie und am Abend irgendwie schleppst dich nach Hause und kannst irgendwie nicht mehr, hast keine Lust mehr, die ganzen Kühe und Berge und alle, was interessiert das einen als Teenie irgendwie. Und wenn du dann irgendwo ein Schild siehst, noch 15 Minuten bis zum Ziel. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Auf einmal durchströmt einen irgendwie wieder neue Kraft und neue Mut und irgendwie so neue Hoffnung. Ja, nur noch 15 Minuten und du gehst diese letzten 15 Minuten ganz anders, weil du einfach weißt, jetzt ist es gleich vorbei. Vielleicht kennt ihr das von den Kindern, hocken im Auto hinten drin, wie weit ist es noch, wie lang dauert es noch und so. Wenn du den Kindern sagen kannst, du, es ist gerade noch um zwei Ecken rum und dann sind wir da. Schlagartig, würde ich wetten, ändert sich die Atmosphäre im Fond des Fahrzeugs, weil man einfach weiß, dauert nicht mehr lang, es ist gleich vorbei. Man kann das sogar, wie soll man sagen, fast medizinisch nachweisen. Also wenn man hört ja immer wieder, wenn Leute in der Wüste unterwegs sind, sind am Verdursten, dann sehen die manchmal so Fata Morganas, solche, also nicht mehr ganz klar, solche Visionen, irgendwie da ist Wasser irgendwo und das auf einmal mobilisiert irgendwie noch so die Restenergie, die in jemand steckt und der läuft halt noch auf das Wasser zu. Ärzte reden von Selbstheilungskräften, wenn Menschen Hoffnung haben und wenn der innere Antrieb nicht zerbrochen ist, sondern sie leben wollen, dieser Lebenswille. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch damit uns helfen kann, wenn wir die Hoffnung sehen, wenn wir uns bewusst sind, welche herrliche Zukunft auf uns wartet in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich glaube, dass das auch unsere eigene Energie wieder neu entfachen kann und wieder neu erfrischen kann und uns helfen kann, auch in Schwere und in Leid mit am Ball zu sein. Das hilft uns im Hier und Jetzt. Das ist nicht nur Vertröstung auf irgendwann später mal. Apropos Vertröstung, Paulus fordert uns sogar direkt auf, dass wir einander trösten sollen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 18 steht, tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Sagt es jemand, der es gerade nötig hat, der es vielleicht gerade nicht so vor Augen hat. Und die Kleingruppen, finde ich, die sind eine ganz tolle Gelegenheit dazu. Kleine Gruppen mit, weiß ich nicht, 5 bis 10 Personen vielleicht, wo ein gewisser geschützter Rahmen da ist, wo man miteinander austauschen kann. Und ich möchte euch sehr Mut machen, heute haben wir ja den Kleingruppenbasar, die sind alle schon die verschiedenen Kleingruppenmöglichkeiten ausgehängt. Wir werden nachher noch mehr davon hören und ich möchte euch da sehr ermutigen, geht doch dort mit vorbei. Werdet doch Teil von so einer Kleingruppe, weil ich glaube, das ist der Ort, wo man auch miteinander tragen kann, wo man auch miteinander ein Stück Offenheit riskieren muss manchmal. Nicht so nach dem Motto, ja, wie geht's? Aus Gott. Ah, na Gott, ja. Da kannst du nicht weiterhelfen. Aber wenn eine gewisse Offenheit herrscht, dann ist das, finde ich, so ein kleiner Ort, wo man sich auch einander trösten kann, wo man miteinander Leben teilen kann, wo man sich auch helfen kann. Oder was mich immer sehr berührt, ist der Besuchsdienst bei uns in der Gemeinde. Geschwister, die unterwegs sind, um andere aus der Gemeinde zu besuchen, die einfach rein körperlich nimmer in den Gottesdienst kommen können, die vielleicht schneller in der Gefahr stehen, das Gefühl zu haben, ich gehöre gar nicht mehr mit dazu, weil ich nicht mehr kommen kann. Und wir haben einige im Altersheim, Hedi Neuenschwander, der John Zimmerli, Helen Bruderer, Vreni Kipfer, Berti Bösch, der Ernst Jordi im Zentrum Stadtgarten, die alle früher, die gehören immer noch zur Gemeinde, aber die nicht mehr so regelmäßig, die nicht mehr da sein können. Und ich finde es so schön, dass wir Geschwister haben, die immer wieder die Personen besuchen gehen. Auch andere, die vielleicht nicht im Altersheim sind, die Clara Müller, Ruth Jordi, Hanna Kurz. Ich nenne ganz bewusst die Namen mal, dass wir die wieder hören, weil wir sie eigentlich fast nicht mehr sehen, da sie nicht mehr in Gottesdienst kommen können. Und das ist so ein großer Dienst, sie zu trösten, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen zu reden, vielleicht mit ihnen zu beten, ihnen einen ermutigenden Vers weiterzugeben. Und das muss gar nicht organisiert in einem Besuchsteam, in einem Besuchsdienst sein, sondern ich weiß, manche von euch, die gehen völlig eigenständig und gehen einzelne Leute besuchen. Unterschätzt diesen Dienst an denen, die nicht mehr kommen können, nicht, dass sie spüren, sie sind einfach noch mit dabei. Zum Schluss möchte ich noch einige Verse aus Johannes 14 mit euch teilen. Die sind auch wirklich sehr ergreifend in dem Zusammenhang. Da heißt es folgendermaßen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das muss man sich manchmal vielleicht selber sagen. Das ist kein Quatsch, was ich da glaube, die Ewigkeit und der Himmel und sowas alles, das ist kein Blödsinn, wie uns vielleicht andere einreden wollen. Das ist halt so ein Strohhalm, an den sich die Frommen festhalten, weil sie sonst nichts haben oder so, sondern das ist eine Ermutigung, die er uns hier auch zuspricht, wirklich festzuhalten und nicht loszulassen. Weiter heißt es da, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also Jesus ist selber in den Himmel gegangen und er bereitet eine Wohnung für dich vor. Ich finde, das ist eine fantastische Vorstellung, zu wissen, Jesus bereitet für jeden von uns dort eine Wohnung vor. Und es heißt noch weiter, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also wenn du mal stirbst, du darfst wissen, da ist eine Wohnung im Himmel für dich vorbereitet. Und ich finde das so eine schöne Gewissheit, wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, ich liege da nicht allein und ich kann nicht mehr und wer weiß, was dann passiert, weiß auch nicht, sondern Jesus sagt, er wird kommen und uns abholen in die Wohnung. Also wenn ich mir vorstelle, Jesus kommt und nimmt mich bei der Hand, lässt mich da nicht alleine liegen und kämpfen und wer weiß, wie ich damit klarkomme, sondern er ist da und er holt mich ab nach Hause in diese Wohnung, die er vorbereitet hat. Also ich finde, das ist so eine strahlende Sonne, quasi hinter dem Nebel, um in dem Bild zu bleiben, zu wissen, dass er da ist und dass er mich bei der Hand nimmt und mich da nicht alleine irgendwo stecken lässt. Er holt mich ab. Das ist ein wunderbarer Trost. In dem Zusammenhang, und das möchte ich da nicht verschweigen, müssen wir uns aber auch im Klaren sein, Gott liebt uns. Und die Liebe Gottes zu uns zeigt sich ganz deutlich dadurch, dass er niemanden zwingt, sondern dass er jedem von uns die Wahl lässt, ob ich das will oder nicht. Also ob ich mit Jesus lebe, ob ich mich ihm zuwende, ob ich diesen Anteil am Glauben ergreife oder ob ich sage, ich lebe ohne ihn besser, lass mich in Ruhe, die Frommen, und ich würde damit lieber nichts zu tun haben. Da ist die Bibel auch sehr klar, es werden nicht alle automatisch in den Himmel kommen und nicht für alle ist gerade die Wohnung vorbereitet, sondern im Prinzip die Beziehung, die du zu Jesus hast oder eben nicht hast, wird sich in der Ewigkeit einfach weiter fortsetzen. Entweder wirst du diese Beziehung mit ihm weiterleben oder du wirst eben keine Beziehung, die du nicht hast, mit ihm weiterleben und diese wunderbare Perspektive nicht haben. Und ich finde, das ist ein schwieriger Punkt, aber das ist schon ein Punkt, an dem man an der Stelle auch nicht schweigen darf. Direkt nach diesen wunderbaren Versen über die Wohnung, die er für uns vorbereitet hat, sagt Jesus, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also es gibt dahin nur einen Weg, diese Gemeinschaft mit Jesus. Das ist der einzige Weg, dorthin zu kommen. Im Johannes-Evangelium sagt er ebenso, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also das ist schon ein entscheidendes Kriterium. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Hast du eine Beziehung, hast du dein Leben ihm anvertraut, gehst du mit ihm und darfst dich freuen an dieser Beziehung und die Beziehung ewig leben? Oder bist du vielleicht noch am Fragen und hast diesen Schritt noch nicht getan? Im gleichen Kapitel des vorigen Verses beschreibt Jesus, wie das funktioniert, dass jemand von dieser Nichtbeziehung zu einer Beziehung kommt. Er benutzt den Vergleich der Geburt und er sagt dort, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen durch die Geburt. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Also es ist nicht der drohende Zeigefinger, sondern es ist die liebende Annahme und das liebende Angebot Gottes, das dir die Option offen lässt. Du darfst selber sagen, ich will das oder ich will das nicht. Ich muss auch sagen, du musst das selber sagen. Ich will das oder ich will das nicht. Ich hatte großes Glück. Ich durfte in einer Familie aufwachsen, wo meine Eltern mir schon sehr früh das vermittelt haben. Und für mich war klar, ein Leben ohne Jesus, 60, 70, 80 Jahre vielleicht, je nachdem, wie lange es dauert. Und dann ist einfach nichts mehr. Das war's. Das war und das ist für mich keine Perspektive. Wenn ich Jesus nicht kennen würde, ich glaube, ich wäre massiv suizidgefährdet, weil ich nicht wüsste, was soll das Ganze. Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus da ist und dass diese wunderbare Perspektive für mich durch ihn geschaffen wurde. Jetzt darf ich so ein erfülltes, wunderbares Leben in Ewigkeit leben. Und ich möchte Mut machen, wenn du am Zweifeln bist, wenn du dich vielleicht selbst noch fragst, will ich das? Will ich das nicht? Ist das gut? Oder wie mache ich das? Dann mache ich dir Mut, komm auf mich zu. Wir reden miteinander und ich helfe dir bei dem Schritt. Oder komm auf den Paul oder auf andere Geschwister deines Vertrauens zu und red mit ihnen. Und die werden dir sicherlich gerne helfen, diesen lebensentscheidenden Schritt zu tun, damit auch du diese wunderbare Hoffnung in Jesus erleben darfst. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das wunderbare Geschenk, das du uns gibst. Ich danke dir dafür, dass du jedem ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit dir schenken möchtest. Und ich bete jetzt ganz bewusst darum, dass du diejenigen unter uns anrührst, die diesen Schritt zu dir hin noch nicht gegangen sind. Ich bete, dass du Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen, dass du Freiheit schenkst, sich dir anzuvertrauen, dir, liebender Herr Jesus. Und ich bete, dass jeder von uns heute Morgen hier im Raum dieses ewige Leben entweder schon ergriffen hat oder ergreifen wird und wir erleben dürfen, wie wir in Ewigkeit mit dir zusammen sein werden. Danke für dieses wunderbare Geschenk. Danke für diese wunderbare Perspektive in die Zukunft. Danke für die Geborgenheit, für die Gelassenheit, für den Trost, den du uns auch da schenkst, in welcher Situation wir auch immer stecken. Danke, unser liebender, allmächtiger, großer, wunderbarer Gott, Herr und Heiland. Amen.